Bornheim bei Köln im Februar. Es ist still im Hof von Friedel Mirbach. Der Imker stapelt hölzerne Bienenkisten zu zwei mannshohen Türmen.
Sie haben ja das Schild Bienenstand bitte nicht stören, aber hier ist doch schon eher ewige Ruhe jetzt, ne?
Hier ist jetzt ewige Ruhe.
Das ist im Prinzip halt das, was dann von einem Varroa-toten Volk übrig bleibt. Ne?
Viel ist das nicht. Holzrähmchen mit Waben.
Die typischen Zeichen für einen Varroa-Verlust. Stehengebliebene Brut.
Sie haben da jetzt so eine handflächengroße Fläche, wo überall verschlossene Waben sind. Dazwischen sind ganz viele offene. Genau. Das ist untypisch, sagen Sie.
Genau. Normalerweise würde das Brutnest mehr oder weniger gleichmäßig aussehen im vitalen Volk.
Auf diesem Rähmchen ist das Leben wie eingefroren. Die Bienen sind auf dem Weg irgendwohin erstarrt. Einige Bienen sind mitten im Schlüpfen gestorben.
Konnte sich nicht voll entwickeln. Der klassische Fall von an Varroa gestorben.
Starke Bienen statt starkes Gift. Honigbienen und die Varroa-Milbe von Joachim Budde.
Also hier kann man mal eine Varroa sehen. Liegt jetzt auf dem Rücken. Ja, man sieht also vorne die Fühler. Ein Spinnentier eigentlich mit 8 Beinen. Und jetzt mit einer Lupe ist sie doch schon recht gut zu erkennen.
Für das bloße Auge aber ist sie nur ein bernsteinfarbener Punkt. Selbst Imker bekommen Varroa-Milben nur selten zu sehen. Die Milben verstecken sich mit Vorliebe in den Waben bei der Bienenbrut.
Man muss sich vorstellen, das ist im Prinzip eine Milbe, die halt im menschlichen Vergleich so groß ist wie ein Kaninchen im Verhältnis eben zum Menschen und saugt eben an dem sich entwickelnden Körper. Und wenn eine wäre, würde es vielleicht noch gehen, aber die Varroa, die halt eben da eingedrungen ist in diese Zelle, legt bis zu 6 Eiern und darin entwickeln sich dann eben auch 6 Varroen, die dann eben an den Larven saugen. Und das führt halt zunächst mal eben dazu, dass halt eben die Bienen sich nicht richtig entwickeln können.
Wie viele Völker sind Ihnen jetzt an Varroa eingegangen diesen Winter?
Vielleicht 5.
Von?
Von knapp 70 Völkern.
Also
das ist unter den 10%. Das sind ja 7 und 10% und ist halt noch im Rahmen.
10 bis 15%. Mit Verlusten dieser Größenordnung müssen Imker rechnen, selbst wenn es gut läuft. Das zeigt auch das deutsche Bienenmonitoring. 150.000 Bienenvölker sterben im Schnitt jeden Winter in Deutschland.
Wie groß ist das Varroa-Problem für die Imker?
Also das ist im Prinzip die größte Herausforderung für die Imkerei.
Auch für die Spezialistin für Bienengesundheit, Dr. Claudia Garrido, ist klar.
Die Varroa-Milbe ist nach wie vor das größte gesundheitliche Problem für Honigbienen.
Ein paar kranke Bienen kann ein Honigbienenvolk ersetzen. Sind aber ein paar hundert Milben im Volk, wird es im Winter schwer. Wenn Imker ihre Honigbienenvölker nicht beim Kampf gegen die Varroa-Milbe unterstützen, sind die Kolonien über kurz oder lang zum Tode verurteilt. Eine Varroa-Milbe ernährt sich vom sogenannten Fettkörper der Biene, ein Energiespeicher wie der Höcker beim Kamel. Obendrein trägt die Milbe Krankheitserreger wie das Krüppelflügel-Virus in die Bienenbrut.
Wenn sie dieses Virus trägt, hat sie eben auch verkrüppelte Flügel.
Es gibt zwar synthetische Milbenmittel, aber erstens entwickeln die Milben Resistenzen dagegen und zweitens dürfen auf keinen Fall Reste davon in den Honig gelangen. Deshalb haben Bienenforscher Methoden mit den organischen Säuren Ameisensäure, Oxalsäure und Milchsäure entwickelt. Die werden erst nach der Honigernte eingesetzt.
Wir sind in der Imkerei vor allem eigentlich auch in der wirklich privilegierten Situation, dass natürliche Substanzen besser wirken als synthetische. Wir haben zum Beispiel mit der Oxalsäure eine Substanz, die natürlicherweise im Honig vorkommt, von der Rückstandssituation dementsprechend kein Problem gibt, wenn sie richtig angewandt wird und eine Wirksamkeit von über 90% erreichen kann.
Insgesamt geht es also den Honigbienen gar nicht so schlecht. Während wilde Bienen und Hummeln unter großem Druck stehen, steigt die Zahl der Honigbienenvölker in Deutschland seit 2009 stetig an. Dennoch schauen manche Imker etwas neidisch dahin, wo Imkern offenbar ganz ohne Milbenbekämpfung geht. Auf der Nordhalbkugel gibt es etwa ein Dutzend Orte mit resistenten Völkern. zum Beispiel auf der Insel Gotland. 1999 haben Forscher 150 Honigbienenvölker dorthin gebracht und sich selbst überlassen. Einige gingen ein, andere schafften es auf Dauer, allein mit Varroa zurechtzukommen, sagt Claudia Garrido.
Das Hauptproblem war allerdings, dass sich auch diese Völker, wenn man sie dann in eine normale Imkerei gebracht hat, sich diese Resistenz in Anführungsstrichen verloren hat wieder. Also es war also nichts, was sich über längere Zeit gehalten hat.
Die Varroa-Milbe ist und bleibt ein Problem, für das die Imker Lösungen suchen.
Wir sind jetzt halt tatsächlich 40 Jahre mit mehr oder weniger Chemie an den Bienenvölkern am Arbeiten. Wir müssen jetzt langsam eben auch mal wieder schauen, dass man halt von diesem Einsatz, egal ob es natürliche Produkte sind oder tatsächlich synthetische Produkte sind, immer mehr davon wegkommen, damit halt die Bienenvölker sich damit selber auch wieder auseinandersetzen können.
Friedel Mirbach, der Imker aus Bornheim, wünscht sich eine natürlichere Varroa-Milbenbehandlung. Forscher arbeiten daran. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen eine Varroa-resistente Biene züchten. Solche Methoden und Zuchtlinien müssen auch die Bedürfnisse kommerzieller Imker erfüllen, die sehr viele Honigbienenvölker versorgen. Welche Methoden und welche Fortschritte gibt es bei der Zucht? Und angenommen, sie wäre erfolgreich und würde eine perfekte Honigbiene erschaffen, was wäre eine perfekte Biene überhaupt?
Für Imker wäre die perfekte Biene sanft, also so, dass sie eben nicht sticht, auch nicht schwärmt, weil ein Volk, das schwärmt, bringt keinen Honig.
Die perfekte Biene ist eine, die unter gegebenen Umweltverhältnissen kräftige Bienenvölker aufbaut, die in der Folge auch reichlich Honig und Pollen sammeln können und intensiv bestäuben können.
Für Landwirte ist ja hauptsächlich die Bestäubungsleistung interessant.
Der Umgang mit den Bienenvölkern beglückt die Menschen, die sie halten. Da gehört ganz sicherlich Sanftmut dazu. Das heißt, sie stechen nicht alles tot, was in der Nähe auftaucht.
Das perfekte Bienenvolk wäre Bienenvolk, wo ich keine Varroa-Behandlung machen muss, obwohl Varroa-Milben drin sind.
Der Arnett Forest mitten im hügeligen Waldland bei Ithaca im US-Bundesstaat New York. Dr. Thomas Seeley steht am Rande einer einsamen Straße. Es ist ein grauer, kalter Novembernachmittag. Schnee liegt in der Luft. Der emeritierte Biologieprofessor von der Cornell University hat ein paar Schritte von der Straße entfernt eine Styroporkiste mit einem seiner Bienenvölker auf einen Baumstumpf gestellt. Eine Spaziergängerin kommt vorbei.
Wissen Sie, dass es ein Bienenvolk in dem Baum da direkt gegenüber gibt?
Hatte ich noch nicht bemerkt. Zeigen Sie es mir.
Sehen Sie den schiefen Hickory-Baum dort? Sehen Sie das Loch? Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, höre ich die Bienen summen. Das Volk ist so nah an Ihrem Bienenstock dort, dass ich mich gefragt habe, ob Sie ihnen abgehauen sind.
Das ist gut möglich.
Sehen Sie, da fliegt eine.
Jedes Bienenvolk bringt im Mai und Juni Schwärme hervor. Jeder Schwarm hat etwa 15.000 Bienen mit einer Bienenkönigin.
Fliegen sie weg, weil sie zu viele sind?
Genau, weil es im Stock zu voll wird. Auf diese Weise vermehren sich Bienenvölker und es ist möglich, dass das dort oben von dem hier unten abstammt. Normalerweise reisen sie weiter, aber bei Bienen weiß man nie.
Das Bienenvolk dort oben, 10 Meter hoch im Baum, ist deshalb so interessant, weil Thomas Seeley sich einiges von wilden Bienenvölkern für sein Volk hier unten abgeschaut hat. Darwinian Beekeeping, Darwin'sche Imkerei, hat er sein Konzept genannt, nach dem Gründer der Evolutionstheorie. Die Stöcke sollen den Kolonien in einer Baumhöhle so ähnlich wie möglich sein. Und das soll sie immun machen gegen die Varroa-Milbe. Seeley behandelt seine Bienen nicht gegen den Parasiten. Manche Völker sterben, andere schaffen es und pflanzen sich fort. Man versteht Seeleys Prinzip besser, wenn man die Bienenvölker beiderseits der Straße miteinander vergleicht. Inwieweit ist dieser Bienenstock in der Styroporkiste näher an dem im Baum als herkömmliche Bienenvölker?
Die Größe dieses Stocks ähnelt dem in dem Baum da viel mehr. Sein Volumen ist ungefähr 40 Liter, während normale Bienenkästen zwischen 85 und 120 Liter fassen. Der hier erfüllt schon viele Forderungen des Darwinian Beekeeping, weil er sehr gut isoliert ist. Die Wände bestehen aus 4 cm dickem Styropor. Außerdem hat er einen kleinen Eingang.
Thomas Seeley sagt, die Bienen mögen es warm. Die Liste der Voraussetzungen, die er für sein Darwinian Beekeeping zusammengestellt hat, ist lang. Ein weiterer Unterschied zur konventionellen Imkerei?
This colony was allowed to swarm.
Diese Kolonie durfte schwärmen.
Außerdem sollten die Bienen aus der Region stammen, damit sie an die Klima- und Umweltbedingungen angepasst sind. Und die einzelnen Völker sollen in großem Abstand zueinander stehen. Eine Forderung betrifft Imker besonders.
Beim Darwinian Beekeeping verändert der Imker das Nest nicht, sondern lässt die Bienen sich so organisieren, wie sie es für richtig halten.
Inwieweit, denken Sie, ist Ihr Konzept für Berufsimker geeignet?
Oh, vermutlich nicht besonders gut. Zumindest hier in den Vereinigten Staaten haben Berufsimker mindestens 300 Völker. Dafür gute Bienenstände zu finden, ist eine echte Herausforderung. Darum stellen sie viele Völker an einen Standort. Honigproduktion ist ein wesentlicher Teil kommerzieller Imkerei. Darum große Völker, große Stöcke, große Honigräume, viel Brut. Es gibt zahlreiche Aspekte, in denen die beiden nicht zusammenpassen. Das ist einfach die Realität.
That's just the reality of things.
Was halten Sie von dem Darwinian Beekeeping?
Nicht alles von dem, was Sie genannt haben, ist streng wissenschaftlich gesehen heute schon in seinem Effekt bewiesen. Gleichwohl, das sind alles sehr gute Impulse, bei denen wir prüfen müssen, was kann man davon hineinnehmen in ein bestimmtes Haltungskonzept.
Das sagt Ralf Büchler vom Bieneninstitut Kirchhain. Claudia Garrido, die Expertin für Bienengesundheit, sieht es so.
Ich war regelrecht entsetzt, wie er seine Lösung anbietet mit einer Unbedachtheit, die ich von einem Wissenschaftler seines Formats nicht erwartet hätte.
Also ich bin ein Fan im Sinne von verstehen, was in den Völkern natürlicherweise passiert. Und da hat gerade Tom Seeley so wesentliche Impulse gegeben.
Auch von der praktischen Seite her, wenn das nicht alle Imker in irgendeiner Form umsetzen können, dann ist es Spielerei und in diesem Fall eine unverantwortliche Spielerei.
Manche Menschen fragen sich, ob es in Zeiten der Genschere CRISPR-Cas nicht auch eine Abkürzung gibt auf dem Weg zu Honigbienen, die Varroa besser vertragen. Seit ein paar Jahren ist das Genom der Honigbiene sequenziert. Jetzt arbeiten Forscher daran, die Funktion der einzelnen Gene zu bestimmen. Einer der besten Kenner auf diesem Gebiet ist Martin Beyer. Vor ein paar Jahren haben der Professor für evolutionäre Genetik an der Universität in Düsseldorf und seine Mitarbeiter das Gen identifiziert, das das Geschlecht bei Bienen bestimmt.
Wir sind eine Universität, uns interessieren mehr die grundlegenden Fragen, wie zum Beispiel das komplexe Sozialverhalten spezifiziert werden kann durch ein genetisches Programm. Wir sind also jetzt nicht daran interessiert, eine bessere Biene zu erzeugen, sondern wir sind daran interessiert, die Grundlagen dafür zu verstehen.
Es wird noch lange dauern, bis die Funktionen sämtlicher Gene entschlüsselt sind. Einige Methoden dazu hat Martin Beyer entwickelt.
Ja, wir waren die Ersten, die die erste Arbeiterin-Mutation praktisch erzeugt haben. Ja, das sind wir, ja, tatsächlich.
Mithilfe der Genschere CRISPR-Cas9 kann er in Bienenarbeiterinnen einzelne Gene ausschalten und beobachtet dann, wie sich ihr Verhalten verändert. Martin Beyer hat auch schon danach gesucht, welche Gene dahinter stecken, dass manche Honigbienen besser mit Varroa zurechtkommen als andere.
Ja, wollen wir mal sagen, wir haben gesucht nach Markern, die sozusagen zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit wiedergeben, dass das ein Merkmal ist, was mit der Resistenz assoziiert ist.
Ein Grund, warum der Forscher mit der Suche aufgehört hat? Das Geld ist ihm ausgegangen. Ein weiterer Grund?
Ich glaube nicht, dass wir das mit diesen modernen Methoden hinbekommen, also mit CRISPR-Cas oder transgenen Bienen, weil wir einfach zu wenig wissen überhaupt, was die Resistenzmechanismen tatsächlich sind.
Darum dauere auch die Zucht mit herkömmlichen Methoden so lang. Zwei Dinge stehen Baye zufolge einer Varroa-resistenten CRISPR-Biene im Weg.
Meistens sind diese komplexen Merkmale durch viele Gene kodiert. Nehmen Sie die Körpergröße des Menschen, das sind Abertausende von Genen, die das kodieren. Jetzt gibt es also nicht nur eine Ursache, sondern viele Ursachen. Und da wissen Sie nicht, an welcher Stellschraube Sie sozusagen drehen müssen.
Eine Varroa-resistente Honigbiene. Dr. Ralf Büchler und sein Team versuchen es nicht mit CRISPR-Cas, sondern mit einer ganz konventionellen Zuchtmethode. Büchler leitet das Bieneninstitut in Kirchhain bei Marburg. Dort forscht man an Methoden zur Varroa-Bekämpfung, berät und schult Imker darin.
Wir haben auch das Ziel für uns gesetzt, dass Winterverluste kleiner 5% sein sollten. Ich möchte Wege finden, wie wir möglichst naturnah und bienengerecht Bienenhaltung betreiben, aber auch mit wirtschaftlichem Interesse.
Bei der Zucht arbeiten die Kirchhainer im Netzwerk European Honeybee Breeding and Selection Team, kurz EURBEST, mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa zusammen.
Wir nehmen Völker verschiedener Herkunft unter standardisierte Vergleichsbedingungen und beobachten über ein Jahr hinweg, wie gut die Milben sich in den Völkern vermehren. Greifen dann bevorzugt auf Völker zurück, deren Befall so niedrig ist, dass sie vielleicht ein Jahr ganz ohne Behandlung überleben können, für die weitere Vermehrung.
Etwa 150 private Züchter nehmen mit 2000 Honigbienenvölkern an dem Programm teil. Die Königinnen dieser Völker paaren die Forscher mit Drohnen aus ausgewählten anderen Völkern, die ein besonderes Verhalten zeigen.
Wir wissen, dass Bienen zum Teil in der Lage sind, gezielt zu erkennen, in welchen Brutzellen sich Varroamilben aufhalten. Und sinnvoll im Sinne der Resistenz ist, dass solche Zellen dann von den Bienen geöffnet und entweder vollständig entfernt werden oder aber auch wieder verschlossen, sodass die Brut sich weiterentwickeln kann, die Milbe aber in ihrem Vermehrungsverhalten in der Zelle dadurch gestört ist.
Zudem können sich die Milben in einigen Honigbienenvölkern schlechter entwickeln. Auch diese Eigenschaft fördern die Züchter. Ralf Büchler hat eine ganze Liste mit weiteren Anforderungen.
Das ist ganz klar ein Zuchtprogramm, was als Ziel hat, Bienenvölker auszulesen, die leistungsfähig sind, die sanftmütig und gut unter hiesigen Bedingungen zu halten sind, die angepasst sind an Klima und Tracht. Und gleichzeitig aufgrund dieser ausgeprägten Resistenzverhaltensweisen sich selbst gegen Varroa schützen können. Also es geht um ein ganzes Spektrum von Merkmalen und das macht die Auslese aufwendig und auch langwierig.
Das Zuchtprogramm läuft seit etwa 20 Jahren.
Und wie weit auf dem Weg sind Sie zur Varroa-resistenten Biene?
Wir sehen deutliche Fortschritte.
Gerade erst haben die Kirchhainer Forscherinnen und Forscher in einer Studie verglichen, wie die EURBEST-Bienen im Vergleich zu Völkern hauptberuflicher Imker mit der Milbe zurechtkommen. Ohne Behandlung gegen Varroa, versteht sich. Das Ergebnis? Sie waren etwas besser in der Lage, den Varroa-Befall zu drücken. Allerdings zeigte sich auch, dass Umwelteinflüsse eine große Rolle spielen. Honigbienenvölker derselben Zuchtlinie erbrachten zum Beispiel in Deutschland ganz andere Leistungen als in Polen.
Zugleich sind wir noch weit davon entfernt, dass mit solchem ausgelesenen Bienenimkerei ohne weitere Rücksichtnahme auf das Varroa-Problem durchgeführt werden könnte. Und um ehrlich zu sein, ich bezweifle, dass das jemals kommen wird.
Jetzt gucken wir mal kurz oben rein. Das ist jetzt das eine Volk.
Das Bienenmuseum in Duisburg, Mitte Februar. Auf den Wiesen rund um das Gebäude stehen etwa 2 Dutzend Bienenkästen in kleinen Gruppen. Dr. Gerhard Liebig schaut sich eines der Honigbienenvölker an.
Oh, Wahnsinn.
Warum ist das Wahnsinn?
Weil es so stark ist. Das ist ein gutes Volk. Der Imker, der das Volk betreut hat, ist wohl ein guter Imker.
Um wie viele Völker kümmern Sie sich?
Oh, so
Einige hundert.
Einige hundert?
Ja, 300, 400 zurzeit.
Und wie viele sterben Ihnen da über den Winter weg?
Also weniger als 3%.
Die Bienenvölker sind auf ganz Nordrhein-Westfalen verteilt. Zusammen mit seiner Kollegin Pia Aumeier schult Gerhard Liebig dort Imker mit mehr und mit weniger Erfahrung. Die Biologen behandeln ihre Völker mit organischen Säuren gegen Varroa. Liebig hat seine Methode in einem Buch aufgeschrieben.
Die ersten Milben habe ich gesehen 1982.
Bis zum Ruhestand im Jahr 2011 hat er an der Landesanstalt für Bienenkunde in Stuttgart-Hohenheim gearbeitet. An der Bekämpfung der Varroa-Milbe aber forscht Gerhard Liebig noch immer.
In der Beziehung arbeite ich also nach wie vor zweigleisig. Also ich überlege, denke nach, mache Versuche. Kann man das Varroa-Problem ohne Behandlung in den Griff kriegen? Und das Zweite ist, wenn ich behandeln muss, wie behandle ich ohne Stress für Honigbiene und für Bienenhalter zu produzieren. Also mindestens bei diesem zweiten Ansatz bin ich auf einem sauguten Weg, sagt man da, glaube ich, wenn man sich sehr stark loben will.
Im ersten Schritt zählt der Biologe, wie viele tote Milben jede Woche von ganz allein aus einer Kolonie fallen. Den natürlichen Milbenfall nennt man das. Damit will er nicht nur rechtzeitig erkennen, welchen Völkern er helfen muss, sondern auch Daten für seine Forschung sammeln. Im zweiten Schritt zählt er die toten Milben nach der Varroa-Behandlung, als Maß dafür, wie viele Milben insgesamt im Volk waren.
Es gibt Völker, in denen sich die Varroa-Milbe gut vermehrt hat, letztes Jahr zum Beispiel, und in anderen Völkern, wo sie schlecht vermehrt hat. Also ich habe hier Befallsunterschiede von 200 Milben im Volk gehabt und 5000. Und woran liegt das? Das ist jetzt ein Volk, wo ich den Verdacht habe, dass es vielleicht kranke Milben hat. Ja? Es gibt genügend Bienenwissenschaftler, die immer wieder betonen, ich gehöre nicht dazu, dass die Varroa-Milbe eigentlich nicht als solche die Völker umbringt, sondern dadurch, dass sie Krankheiten überträgt, Viren überträgt. Und jetzt ist die Frage, ob diese Viren nicht auch den Milben krank machen könnten.
Dann steckten hinter der vermeintlichen Varroa-Resistenz keine wehrhaften Bienen, sondern kranke Milben. Also Milben, die sterben, bevor sie großen Schaden an den Honigbienen anrichten können.
Ich werde das demnächst noch ausarbeiten. Ne? Ich bin auch schon dran, nur noch nicht ganz zufrieden mit dem. Es muss ja irgendwie ein bisschen stimmig sein. Und vor allen Dingen die vielen Wenn und Abers, die will ich auch erwähnen.
Wenn das stimmte, dann wäre die Lösung gar nicht bei den Bienen zu finden.
Wenn sich diese Krankheit etabliert in der Milbenpopulation, dann erledigt sich das Problem quasi von selbst. Ja, also reine Hypothese erstmal.
Ob das wirklich stimmt, probiert Gerhard Liebig seit ein paar Jahren mit Völkern hier aus Duisburg und von anderen Standorten aus.
Von Völkern, wo ich vermuten kann, die haben kranke Milbenpopulation, dann teile ich dieses Volk in 10 Völker, ohne jetzt fremde Milben dazu zu bringen. Und dann ein Volk, wo ich meine, die hat eine gesunde Milbenpopulation, dann teile ich dieses Volk in 10 Ableger, ohne die Milben zu mischen. Ja? Und dann gucke ich nach, ob die Nachkommen dasselbe zeigen, was die Muttervölker im Jahr vorher gezeigt haben.
Die Ergebnisse seiner Studien wird er veröffentlichen und so Kollegen, die über Labore verfügen, anregen, sich die Sache genauer anzusehen.
Am Ende des Jahres weiß ich mehr. Dürfen Sie wieder vorbeikommen und fragen.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Starke Bienen statt starkes Gift, Honigbienen und die Varroa-Milbe. Eine Sendung von Joachim Budde. Redaktion Nicole Ruchlack.